Die MSG hat sich natürlich in diesen 44 Jahren stark entwickelt. Heute haben wir ein ausgeprägtes Wertesystem mit einem ausgeprägten Wertekompass.
Das ist uns auch wichtig, dass diese Werte auch Fortbestand haben, weil sie eben Basis von unserem Erfolg waren und das sollen sie auch in Zukunft weiter sein. Es war ein Differenzierungsmerkmal und aus meiner Sicht wird es auch weiterhin eins bleiben.
Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien.
Neue Folge Radikal Digital, eine besondere Folge. Wir wollen heute über das Thema sprechen, IT und Ethik, gerade im Wandel der Zeit. 44 Jahre seit Gründung des Unternehmens, jetzt zwei Generationen am Ruder sozusagen. Und ja, was wir da die letzten Jahre tatsächlich beobachtet haben, gerade in dem Bereich, in dem ihr euch bewegt und in dem ihr auch raus gegründet habt, digitaler Wandel, digitale Technologien, die praktisch unser gesellschaftliches Leben, ja, aber auch dann den Wirtschaftsbereich komplett durchdringen und verändern. Das ist ja wirklich extrem und massiv. Und auf der einen Seite bietet es den Unternehmen enorme Chancen, mit diesen Technologien zu arbeiten, sich zu differenzieren im Wettbewerb. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass der verantwortungsvolle Umgang mit den Medien und mit IT natürlich ein ganz großes Thema ist und ein wichtiges Thema ist. Und dementsprechend muss man tatsächlich sagen, dass natürlich auch das Thema der Werte und ein Wertekompass von großer Bedeutung sind in dem Thema IT. Wir haben auf der anderen Seite Wechselwirkungen zwischen dem, was da getan wird und dem Menschen. Und die Frage ist ja immer, steht da tatsächlich der Mensch noch im Mittelpunkt? Welche Rolle spielt der Mensch? Und in diesem ganzen Kontext wollen wir heute diskutieren. Wir sprechen praktisch über das Thema digitale Verantwortung. Ich habe hier auch in Anführungszeichen stehen, digitaler Humanismus, ein schwieriges Wort. Aber wir werden gleich nochmal drauf eingehen. Wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Wie war das damals zu bewerten oder wie habt ihr das damals bewertet, als du gegründet hast, Hans? Und wie hat sich es entwickelt? Wo stehen wir da heute? Deshalb, ich habe eure Vornamen schon genannt. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Bei dir, Hans, und bei dir, Jürgen, dem Gründer und dem CEO von MSG. Und deshalb freue ich mich auf eine total spannende Podcast-Folge. Das war jetzt erstmal mein langes Intro. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Gerne, gerne. Und wir freuen uns, dass du bei uns bist.
Dann würde ich sagen, lass uns doch mal reinstarten, weil was mich natürlich extrem auch interessiert, ist der Blick in den Rückspiegel. Und als du gegründet hast, Hans, hat das Unternehmen hier natürlich, habt ihr ganz anders ausgesehen und die Organisationsform war noch eine komplett andere. Ich weiß, ihr seid heute über 10.000 Beschäftigte an verschiedensten Standorten. Das war ja zum Gründungszeitpunkt tatsächlich noch ganz anders. Jetzt ist dann natürlich die Frage bei dem Thema Verantwortung, Unternehmensverantwortung und auch Ethik. Wie wurde das damals bewertet? Wie sah damals das in eurem Gründungsprozess aus? Und nimm uns doch einfach nochmal mit zurück, 44 Jahre.
Die MSG war damals ganz anders, hat natürlich sich deutlich verändert in den 44 Jahren. Die Technologie war eine völlig andere. Es gab damals die sogenannte Großrechnertechnologie, die mit der heutigen Welt überhaupt nicht vergleichbar ist. MSG selbst, wir waren 1980 drei Mitarbeiter, hatten da ganz andere Themen und Sorgen. Und wir waren 1990, 10 Jahre später, gerade mal 50 bis 60 Mitarbeiter. Wir hatten ein ganz anderes Profil als Unternehmen. Wir waren, ich sage es ein bisschen despektierlich, verlängerte Werkbank bei unseren großen Kunden. Insofern hatten wir diese Themen eher informell gelebt, diese Werte. Formell hatten die damals keine große Rolle gespielt. Hinzu kam natürlich, dass die IT praktisch nur in der Wirtschaft war. Es gab nur den kommerziellen Markt dafür. Der Konsumermarkt war praktisch nicht da. IT hatte keine gesellschaftliche Relevanz. Und IT hatte damals die Gesellschaft überhaupt noch nicht durchdrungen. Insofern völlig anders als das heute, 44 Jahre später.
Wie habt ihr denn dann konkret über das Thema nachgedacht?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass man immer Mensch und Technologie gemeinsam gesehen hat und gemeinsam sehen musste. IT war damals auch sehr positiv belegt, wurde überwiegend positiv gesehen. Und IT und Technologie brachte im Zusammenwirken Nutzen, brachte Mehrwert im Zusammenwirken. Und das war auch die Leitlinie unseres Handels. Es gab eigentlich keine Sorge vor ethischen Auswirkungen, aber die Themen, die heute die Menschen an der Stelle umtreiben, die heute für Transparenz in der Gesellschaft sorgen, die gab es damals einfach nicht in der Form. Insofern kann man eigentlich im Rückblick nicht sagen, dass damals die Sorge in der Gesellschaft ähnlich war, wie sie heute zu vielen Themen ist, wie sie beispielsweise im Kontext mit KI gesehen wird. Das war damals definitiv nicht der Fall. Es gab eher mal die ein oder andere Situation, wo man mit neuen Systemen, mit neuen Lösungen vereinzelt Angst um einen Arbeitsplatzverlust hatte. Aber in der Form, wie wir sie heute haben, kann man sagen, dass wir damals eigentlich nichts gespürt haben.
Lasst uns mal so auf eine kleine Zeitreise gehen, jetzt auch auf den Weg eben nach vorne. Wenn wir heute auf das Thema Unternehmensverantwortung schauen, dann spielt das in Organisationen, wenn man auch über Wertesysteme sprechen, ganz andere Rolle. Wie kam es dazu und was waren die Treiber aus deiner Sicht?
Also ich glaube, dass die Veränderung etwas später eingesetzt hat und zwar im Wesentlichen in der Entwicklung mit den Digitalunternehmen in den letzten 25 bis 30 Jahren. Da waren die Treiber da, die zu deutlichen Veränderungen geführt haben. Der Einzug von IT, von Technologie in die Gesellschaft, wenn ich mir beispielsweise ansehe, die Durchdringung von Endgeräten, von PCs damals und heute, nicht vergleichbar die Nutzung von Smartphones, die es damals so gut wie nicht gab, mit heute nicht vergleichbar. Dieser Siegeszug sucht seinesgleichen. Heute hat jeder mindestens eins in der Hand, damals gab es es so gut wie nicht. Und allein das Thema Nutzung von Apps damit verbunden führt zu einer ganz anderen Durchdringung in der Gesellschaft und hat in den letzten 25, 30 Jahren mit dem Siegeszug der Digitalunternehmen hier für ganz deutliche Veränderungen gesorgt, die natürlich zu Veränderungen in der gesamten Branche geführt haben und somit auch zu Veränderungen in der MSG natürlich.
Veränderungen in der MSG sind ein gutes Stichwort. Jürgen, du hast ja diese Entwicklung jetzt auch über viele Jahre hinweg mit begleitet, beobachtet, auch aus verschiedensten Perspektiven und bist jetzt hier im Vorstand, bist am Ruder sozusagen, hast die in der zweiten Generation das Unternehmen übernommen. Wie hat sich dann dieser Blick auf das Thema aus deiner Sicht raus verändert? Vielleicht tatsächlich auch, als du noch von außen drauf geguckt hast und jetzt auch von innen sozusagen. Lass uns doch mal da von deiner Sicht ein paar Einblicke nehmen.
Ja, ich glaube, der Blick von außen, das ist wahrscheinlich noch einfach zu beantworten. Haben wir jetzt schon einiges gehört, da war Technologie früher eben noch was ganz was anderes. Ich kann mich noch erinnern, er war einer der Ersten, der ein Autotelefon hatte. Das waren noch diese Telefone, die da in der Mitte waren mit einem Kabel und so weiter. Das war für uns als Kinder damals schon was Besonderes. Das hatte eben noch nicht jeder. Und ich habe natürlich schon gesehen, dass als ich hier gestartet habe vor gut 10 Jahren, da war die Diskussion schon ganz anders gelagert. Auseinandersetzung dann auch mit genau den Fragen, die wir angesprochen haben, die du angesprochen hast, die ist alltäglich geworden. Mit dem Einzug der IT haben die Leute natürlich auch schnell gesehen, was das alles bedeuten kann mit Fake-Informationen und was da alles eben jetzt durch die Technologie erst möglich geworden ist. Das war früher ja gar nicht so einfach. Und deswegen ist das Thema gesellschaftliche Verantwortung in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, seit ich jetzt hier bin, schon da gewesen, auch immer stärker geworden. Das Thema KI hat natürlich nochmal einen Schub gegeben. Wenn man sich so die Covers des Spiegels ansieht, dann war immer schon mal diese Sorge, in Zukunft machen die Roboter unsere Arbeit. Das ist vielleicht so ganz menschlich, dass bei neuen Themen das als Bedrohung wahrgenommen wird. Aus meiner Sicht ist schon das Thema KI, das jetzt ja gerade einen wirklichen Hype erfährt, das führt es dann nochmal deutlicher vor Augen, was das bedeuten kann. Aber ich glaube, für uns ist schon immer wichtig gewesen, natürlich müssen wir diese Trends auch verstehen, was das für unser Geschäft heißt. Aber wir wollen auch immer verstehen, was heißt das für uns, was heißt das aus ethischen Gründen. Denn wir haben natürlich großes Interesse daran als familiengeführtes Unternehmen, dass wir auch nachhaltig agieren, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein wichtiger Wert. Das war für uns immer schon wichtig. Wir haben es würde ich sagen, ursprünglich immer mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit gesehen. Also wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch den Mitarbeitenden gut. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen andere Couleur bekommen, wenn man sich die ganzen Themen jetzt um ESG und was da alles passiert anschaut. Und ich glaube, da wird sehr schnell klar, dass wir uns als Gruppe mit über 10.000 Mitarbeitenden damit auch beschäftigen müssen, beschäftigen wollen. Für uns ist das eben wichtig. Aber, und das ist vielleicht auch ein Unterschied, wir bekommen auch mit, dass unsere, nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch unsere Partner, aber vor allem unsere Kunden auch erwarten, dass wir dazu uns auch positionieren. Aber wir haben ganz viele, wenn wir auf die Werte schauen, ganz viele Themen schon seit vielen Jahren. Das heißt, es wurde bei uns schon immer gelebt. Wir machen die Sachen auch. Was sich jetzt vielleicht verändert, dass wir es auch noch ein bisschen stärker auch transportieren müssen, weil eben die öffentliche Wahrnehmung dann eine andere ist und weil eben Kunden, Partner, aber auch Mitarbeitende das noch expliziter wissen wollen, als vielleicht früher implizit wahrgenommen wurde.
Hans, willst du vielleicht da noch gerade mal ergänzen? Ich meine, das ist ja schon tatsächlich eine sehr, sehr spannende Reise gewesen und ich glaube, gerade ist ganz gut rausgekommen. Vieles hat sich verändert, vieles war aber tatsächlich ja eigentlich schon im Laufe der Zeit euch immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da geht es dann auch tatsächlich im Schwerpunkt um die Verantwortung für eure Leute.
Ne? Ja, also ich kann es nur bekräftigen. Bei uns war das immer so, dass wir einen hohen Anspruch an uns selbst hatten, einen hohen Anspruch an die Kollegen hatten, einen hohen Anspruch an Ethik und Werte hatten. Nur war das halt früher zu der Zeit ein Stück anders. Da war sehr viel informell gelaufen, was sich natürlich mit zunehmender Größe stückweise formalisiert hat, weil man eine andere Art der Kommunikation nach außen brachte, eine andere Art der Kommunikation auch im Unternehmen selbst braucht. Insofern gab es ein Stück Formalisierung an der Stelle mit steigender Größe. Aber wenn ich beispielsweise nur Werte nehme wie Respekt, wie Engagement, wie Kollegialität, dann kann man sagen, auch wenn es nicht festgeschrieben war, waren das früher Werte, die die MSG geprägt hatten. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, diese Werte waren ein Teil der Erfolgsgeschichte in der Vergangenheit der MSG.
Und wenn man die Perspektive jetzt aber noch mal ein bisschen dreht und auch zurückkommt so noch auf den Kern, auch den Titel IT und Ethik, dann ist es ja jetzt die Perspektive, die auch stärker in den Vordergrund rückt, auch vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion, dass eben IT einen bestimmten Impact hat und Auswirkungen hat auf Menschen und in bestimmten Branchen natürlich auch zum Einsatz kommt, wo man durchaus drüber diskutieren kann, welchen Impact diese Technologie dann hat. Und wir beobachten ja da sehr viel Diskussion, gerade wenn man diesen Zielkonflikt jetzt sieht und jetzt auch eure Werte dagegen versucht mal zu spiegeln. Wie bewertet ihr das gerade auch heute? Und ich meine, ganz hart gefragt, wäre es tatsächlich sogar möglich, dass ihr sagt, nee, passt mal auf, in dem bestimmten Bereich für das Projekt mit der Auswirkung können wir leider mit euch nicht zusammenarbeiten. Lasst uns doch mal da ein bisschen diesen Zielkonflikt diskutieren, gerade wenn es um das wandelnde Wertesystem geht.
Ich nehme da mal das Beispiel jetzt Bundeswehr. Wir hatten vor, als ich hier in die MSG kam, war immer so eine Diskussion, helfen wir irgendwo, wo dann die IT vielleicht für kriegerische Zwecke verwendet werden kann. Das war eine ganz andere Diskussion, als wir sie jetzt sehen. Es gibt in der Welt einfach Themen, wo wir nicht nur immer auf Frieden hoffen können und Verteidigung gehört eben dazu und ist ein ganz wichtiges Gut und am Ende dient es dann auch wieder dem Menschen, um eben sicher leben zu können. Und da hat sich die Diskussion natürlich gerade an dem Beispiel sehr, sehr stark verändert. Aber ich sehe das durchaus auch positiv. Natürlich ist es dann manchmal auch bei diesen Themen so, die Debatten, die sind dann gleich immer laut und auch emotional, manchmal vielleicht auch ein bisschen unsachlich. Da helfen übrigens die neuen Medien auch wieder dazu, dass solche Leute dann schneller Gehör bekommen. Aber was ich schon denke, ist, dass das Wertesystem, das es in der Gesellschaft gibt, das deckt sich auch ganz weit mit unserem Wertesystem. Und ich kann auch sagen, die meisten Kunden haben auch gleiche Wertesysteme. Da kommt vielleicht noch dazu, dass wir schwerpunktmäßig auch auf Europa fokussiert sind. Wir haben aber auch mit unseren Landesgesellschaften überall auf der Welt auch Kunden international. Aber wir sehen schon, und da komme ich nochmal auf deine Frage zurück, dass es ganz, ganz wenige oder kaum Situationen gab, wo wirklich der Kunde etwas machen möchte, was wir dann sagen, das machen wir nicht aus einer moralischen Komponente. Was allerdings schon öfter mal vorkommt, dass Kunden Auftragswünsche haben, die einfach aus gewissen Rahmenbedingungen, auch regulatorischer Natur, Datenschutz etc. nicht gehen. Das verstehen dann aber auch die Kunden ganz schnell. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir diese Frage, lehnen wir Sachen ab, weil es nicht unserem Wertesystem entspricht, dass wir das tagtäglich haben. Das kann vielleicht in Nuancen ab und an mal passieren. Ich hatte letztes Jahr mal einen Auftrag, den wir in der Tat abgelehnt haben. Da ging es dann darum, dass unsere Mitarbeiter in einem die Aufgaben vor Ort hätten erbringen müssen und wir das Land als eben nicht sicher genug für unsere Mitarbeitenden einstufen. Und da haben wir ganz klar gesagt, wenn die Sicherheit dann nicht gewährleistet ist, das passt genau nicht zu unserem Wertesystem und dann machen wir sowas nicht. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, aber ich müsste jetzt wirklich lang nachdenken, dass mir da viele einfallen. Also im Normalfall passt es schon zusammen und die Frage stellt sich gar nicht so oft glücklicherweise.
Ja, weil ich denke mir tatsächlich ja, hinter euren drei Buchstaben stehen ja im Grunde 10.000 Menschen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass da überall klar ist, auch welches Wertesystem ihr vertretet, welche Werte, für welche Werte ihr einsteht. Ihr habt ja auch ein sehr ausgeprägtes Wertesystem, das ihr auch nach außen transportiert, aber ich glaube auch nach innen sehr stark. Vielleicht lasst uns doch nochmal da zwei, drei Sätze zu sagen, wie diese Werte heißen, was da dahinter steckt und wie ihr versucht, die zu leben.
Genau, gerne. Wir haben ja ein Wertesystem, wo wir 7 Werte uns aufgeschrieben haben. Ich weiß nicht, du hast es vielleicht auch gesehen, als du hier reingekommen bist. Die haben wir ja auch hier nochmal plakativ aufgemalt, ganz groß, dass man das nochmal sehen kann. Und ich möchte jetzt gar nicht alle aufgreifen. Wir haben ein paar schon gehört. Vielleicht die zwei Themen mal Kollegialität, Zuverlässigkeit. Das sind jetzt nicht die Werte, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern die Werte, die haben sich über die Zeit entwickelt. Das sind eben tolle Werte und die haben uns auch groß gemacht. Und was auch schön ist, und ich glaube, das ist wichtig, das sind die Werte. Du hast ja, wir haben ja auch heute das Thema Generationenwechsel. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind die Werte, die der Jürgen jetzt vertritt und Hans hatte ganz andere, sondern das sind Werte, die, mit denen wir uns beiden auch gut identifizieren. Und das ist uns auch wichtig, dass diese Werte auch Fortbestand haben, weil sie eben Basis von unserem Erfolg waren und das sollen sie auch in Zukunft weiter sein. Und ich gehe auch fest davon aus, dass diese Werte auch in der Zukunft noch Tragfähigkeit haben und dass die sich, wenn dann vielleicht evolutionär, noch ein bisschen anpassen, aber dass wir nicht in 10 Jahren da 7 komplett andere Werte sehen werden.
Also ich glaube auch, dass sich unsere Werte nicht dadurch entwickelt haben, dass man sie in einem Workshop in 3 Tagen erarbeitet hat, sondern sie haben sich über sehr, sehr lange Zeit entwickelt. Und wenn wir intern diese Werte leben, dann glaube ich, dass wir die Voraussetzung geschaffen haben, dass wir ganz, ganz wenige ethische Zielkonflikte haben. Hinzu kommt natürlich auch der glückliche Umstand, dass wir als MSG sehr viel mit großen Kunden arbeiten, mit Großkunden zu tun haben, auch sehr viel in Maturenmärkten, in europäischen Märkten. Das sind alles Rahmenbedingungen, die auch eher mit einem hohen Wertesystem, mit einem hohen ethischen Anspruch verknüpft sind. Und insofern macht es das Leben auch ein Stück leichter, wenn man mit Marktteilnehmern zu tun hat, die selbst, ich sag mal, saubere Geschäftsmodelle haben, ein ausgeprägtes Wertesystem haben. Und wenn man dann bereits hier hohe Übereinstimmung hat, dann sind die Zielkonflikte natürlich deutlich weniger. Insofern glaube ich, dass wir unsere Werte, unsere Wertesysteme und unseren Wertekodex eigentlich sehr, sehr gut auch in der Praxis vertreten und leben können.
Jetzt habt ihr beide diesen europäischen Raum angesprochen, in dem wir, glaube ich, alle uns einig sind, dass wir da ziemlich ähnliche Wertesysteme haben. Und jetzt befinden wir uns aber in einem globalen Wettbewerb und der ist, glaube ich, hart, der wird immer härter. Gerade wenn wir über KI-Technologie sprechen, ich glaube, das ist schon ein Feld, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir da auch den Zug nicht verpassen, sondern dass wir da in der Spitze mit weiter fortspielen können. Und jetzt sind da ja unterschiedliche Wertesysteme zum Teil unterwegs und man stellt sich dann schon die Frage, auch vor dem Hintergrund, das jetzt mal völlig wertungsfrei gesagt, auch vor Regulierungen und anderen Themen, sind wir denn in Europa da noch wettbewerbsfähig oder bindet man sich da vielleicht sogar einen Stein ans Bein, der einen dann in diesem Wettbewerb nach hinten wirft? Oder auf der anderen Seite, das hört man nämlich tatsächlich auch, ist es vielleicht sogar für die Zukunft ein Vorteil, sich genau auf den Werten basierend zu konzentrieren und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Nun nimmt uns da mal mit in die Diskussion, die, glaube ich, schon super relevant ist.
Genau. Ich glaube, waren jetzt viele Aspekte und Fragen auf einmal. Man muss da schon etwas differenzieren. Also zum einen würde ich sagen, ist das Thema, muss man aufpassen, Wertesystem und Regulatorik oder Werte und Regulatorik sind zwei Paar Schuhe. Das ist mir ganz wichtig. Wir neigen ja manchmal in Europa dazu, insbesondere in Deutschland, bei dem Thema Regulatorik ziemlich scharf zu schießen. Ich sag's mal so, das machen andere Länder nicht. Ich würde aber sagen, differenzierte Betrachtung nötig. Ich glaube, das Thema Werte, das ist ein wichtiges. Ich würde das auch eher als Chance sehen. Wir sehen schon, dass das in vielen Gesellschaften eben eher Vorteil ist, wenn man das Thema Werte entsprechend auch mit einbringen kann. Das kann durchaus auch Geschäft bringen. Und ich würde auch sagen, dass das für Europa durchaus eine Chance ist, dass wir sagen, in Europa gibt es gewisse Themen, die passen nicht zu unserem Wertesystem, die wollen wir auch nicht. Wir wollen, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, die Hoheit über die Maschine behalten und nicht umgekehrt. Das ist ja oft eine große Sorge und dafür braucht es auch gewisse Rahmenbedingungen, die dann natürlich auch geschaffen werden müssen. Aber das Thema Regulatorik, das verschwimmt oft ein bisschen. Da muss man natürlich aufpassen, man braucht vielleicht nicht überall dann eine Regulierung oder eine Überregulierung, die es dann eben schwer macht, gewisse Technologien einzusetzen. Und wenn wir mal das Thema KI nennen und nehmen, dann ist natürlich nicht alles, was man damit machen kann, aus Wertesicht korrekt. Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Natürlich könnte ich relativ einfach mir vorstellen, ich berechne jetzt, schaue mir an, wie gesund ein Mensch ist, lasse das von der KI vielleicht ein bisschen auswerten und bekomme dann als, jetzt versetze ich mir mal in den Versicherungskunden, die Empfehlung, den Menschen eben Kranken zu versichern oder eben nicht. Ob das jetzt dann noch dem Wertesystem entspricht, ich glaube, da gibt es eine recht klare Meinung. Genau bei sowas muss man aufpassen, dass man da dem Ganzen Grenzen setzt. Allerdings gehen wir ja so weit, dass wir sagen, man muss den Einsatz von KI generell gleich mal hinterfragen, sei es Datenschutz etc., darf man das alles? Und ich glaube, da brauchen wir etwas mehr Pragmatismus, weil da müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden und dass, ich sage jetzt mal überspitzt, dass alle anderen Länder oder Regionen solche Technologien nutzen können und wir sie eben nicht nutzen können, weil wir erstmal sagen, da gibt es regulatorische Bedenken etc. Und das heißt für mich nicht, dass das immer eine ethische Frage ist, sondern das verschwimmt oft sehr stark. Und ich würde sagen, ethische Fragen, die muss man, die sind ganz wichtig, die muss man auch regeln. Aber es gibt auch viele Fragen, die nicht unbedingt nur ethisch sind, sondern wo man auch mal ein bisschen pragmatischer dann rangehen muss. Und das ist zugegebenermaßen schon immer schwer, das dann auseinanderzuziehen. Von dem her würde ich sagen, gibt es durchaus auch in unserer Region Chancen, dass wir eben diese technologischen Themen vielleicht etwas anders angehen, als andere Regionen machen. Und das kann durchaus auch ein Vorteil für Europa sein, dass wir eben mit den Technologien vielleicht verantwortungsvoller umgehen, wie es andere tun. Und da gehe ich jetzt mal vielleicht ein bisschen von dem IT-Thema weg und schaue auf das Thema Nachhaltigkeit. Da sehen wir ja sehr klar im Moment, dass uns da die Vergehen an unserer Umwelt, die wir tun, dass uns die alle einholen und dass das am Ende eben nicht gut für die Gesellschaft ist. Und da braucht's, auch da haben wir in Europa ja gewisse Vorreiterrolle gehabt. Alle anderen springen da jetzt ganz gut drauf auf. Da weiß ich gar nicht mehr, ob wir noch die Vorreiter sind. Aber man sieht an dem Beispiel, dass es manchmal eben schon Mehrwerte erzielt, die dann auch zu dem gesellschaftlichen Nutzen führen. Und der kann dann, um bei dem Beispiel Umweltschutz zu bleiben, auch über Europa hinausgehen. Und dann sehen wir, dass andere wirtschaftliche Regionen, die das vielleicht erst auch anders gesehen haben, wenn die dann die Konsequenzen sehen, dass die dann auch sehr schnell umschwenken. Und da würde ich sagen, da können wir uns als Europa, aber auch als Deutschland schon als Vorreiter auch positionieren.
Spannend ist es ja dann tatsächlich, wenn man über praktische Anwendungsfälle spricht, also über die Projekte, die Arbeit, die ihr am Kunden macht, mit Kunden zusammen, die dann auch einen gewissen Impact eben auf Wirtschaft, aber auch auf Gesellschaft haben. Und ihr habt einen Claim, der da heißt, We create ecosystems for enabling a better life. Da sprechen wir jetzt eben, wie gesagt, nicht nur über Unternehmen, sondern eben auch über die Gesellschaft, Menschen. Du hast gerade das Thema Versicherung angesprochen, Jürgen. Vielleicht nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Was sind da, da versteht man ja auch sehr schnell, sehr stark, wie eure Werte mit den Projekten zusammenhängen und welcher Beitrag da in Projekten geleistet wird. Was steckt denn so dahinter und in welchem Sinne macht ihr denn das Leben für uns alle besser?
Gute Frage, und das ist auch wichtig, wenn man diesen Claim nimmt, Enabling a Better Life, das heißt ja, wenn man erstmal drüber nachdenkt, was macht denn die MSG, dass es mir besser geht? Ich glaube, man muss noch einen Umweg denken. Mit unseren Projekten helfen wir natürlich Kunden, die dann wiederum dem Endkunden ein besseres Leben ermöglichen. Ich habe vorher das negative Beispiel für Versicherung genommen mit dem Thema Krankenversicherung und Prognose von Gesundheit. Aber wenn man jetzt schaut, wir helfen ja Versicherungsunternehmen, dass die eben ihre Prozesse, die Administration von ihren Policen und so weiter, dass das alles funktioniert. Und damit helfen wir am Ende natürlich auch den Kunden der Versicherungsunternehmen, die ihren Kunden natürlich helfen, sich gegen Risiken zu versichern, Risikovorsorge zu betreiben. Also das sind genau Themen, wenn man darüber nachdenkt, die eben der Gesellschaft eben helfen, dass keine Altersarmut eintritt, dass man eben sein Leben versichert, wenn was passiert ist, eben die Hinterbliebenen abgesichert sind und so weiter. Also das sind viele Themen, wo wir damit indirekt auch helfen. Und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus der Automobilbranche. Auch da arbeiten wir beispielsweise an Projekten mit, wo es um autonomes Fahren geht. Das heißt, da helfen wir auch dabei, dass die Unfälle auf den Straßen reduziert werden, weil eben Sicherheit erhöht wird und so weiter. Also wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es ganz, ganz viele Themen, wo wir da eben unseren Beitrag leisten, auch wenn zugegebenermaßen das für die meisten nicht zu erkennen ist. Wir machen eben B2B-Geschäft und haben kein klassisches Endkundengeschäft. Dadurch ist es natürlich, diese Transferleistung, die man da einbringen muss, ist etwas höher. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es ganz, ganz viele Projekte und Themen, da könnt ihr noch ganz vieles aufzählen, wo wir eben genau helfen und Kunden helfen, die wiederum dann den Endkunden helfen, eben gewisse Themen effizienter, besser, risikoärmer etc. Zu bekommen und damit ein besseres Leben in diesem Sinne, auch wenn es ein höheres Ziel ist und ganz groß klingt. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es doch viele Sachen, die überall das ein Stück weit besser machen. Und wir helfen eben, indem wir die Technologie dafür für unsere Kunden bereitstellen. Und dann vielleicht, wenn man auch noch zu dem Thema auch Nachhaltigkeit, auch das hatte ich vorher schon genannt, da machen wir ja auch viel, alles was um Smart Cities, generell effizienteren Ressourcenverbrauch. Auch da hilft der Technologie überall und das führt am Ende ja auch dazu, dass wir die Umwelt weniger belasten und damit sich das Leben für die Menschen auch wieder ein Stück weit verbessert. Und von dem her würde ich sagen, da leisten wir mit dem Claim, zeigen wir eben, dass wir schon einen gewissen Beitrag leisten und auch leisten wollen. Und das sichert im Endeffekt Arbeitsplätze, das sichert Wertschöpfung. Und das erhöht natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit auch unserer Kunden wiederum. Von dem her, glaube ich, kann man damit IT, wenn man darüber nachdenkt, einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten. Und das tun wir natürlich auch. Und wenn es uns dann gelingt, das an der einen oder anderen Stelle auch noch transparenter zu machen, dann ist das natürlich auch noch ein Ziel, das wir noch haben.
Ja, und weil du es gerade angesprochen hast, kann ich nur sagen, ein kleiner Disclaimer für einen Podcast, den wir auch schon in der Reihe aufgenommen haben zum Thema eben Smart Cities, wo wir eben drüber gesprochen haben. Das sind ja Aspekte, dass eben die Städte sich natürlich auch enorm aufheizen. Das ist auch diese Fragen, wie kühlt man auch Städte im Sinne von Smart City und im Sinne von Technologie. Und da kann eben, glaube ich, auch Technologie enorm zu beitragen, um es uns einfach angenehmer zu machen, lebenswerter zu machen in der Gesellschaft. Deshalb, ich glaube, total spannende Themen, wo man, glaube ich, dann auch versteht und wo man sieht, welchen Impact auch Technologie welchen positiven Impact IT und Technologie haben kann. Und ich glaube, ganz viele Sachen haben wir in Podcasts auch schon mal diskutiert und thematisiert. Sollte man sich unbedingt nochmal anhören.
Ja, und ich denke vielleicht, wenn ich dann ergänzen darf, und es ist für mich doch dann fast schon geostrategisches Thema, wenn ich überlege, wie wir gerade versuchen in Deutschland uns irgendwie unabhängiger von Energie zu machen und unsere eigene Energie zu produzieren. Da möchte ich jetzt gar nicht politisch in die Diskussion einsteigen. Aber was einfach Fakt ist, durch die erneuerbaren Energien haben wir eben, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind geht, haben wir halt viel Energie und dann zu anderen Zeitpunkten nicht. Und wenn man darüber nachdenkt, da müssen wir irgendwann Lösungen finden, dass wir es schaffen, diese Energie halt, die wir nicht immer gleich haben, sondern die gewisse Peaks hat, dass wir das so nutzen können, dass wir es besser und effektiver verteilen. Und ich glaube, auch da kann die Technologie sehr, sehr viel Wert zu beitragen. Das passiert ja an manchen Stellen schon. Ganz einfaches Beispiel. Natürlich kann ich es schaffen, dass ich dann mein Elektroauto eben lade, wenn gerade die Sonne scheint. Und damit nehme ich halt in diesen Spitzen, fülle ich dann Speicher, in dem Fall irgendwie eine Batterie auf, die ich dann zu einer anderen Zeit, wenn eben keine Sonne scheint, wieder verbrauchen kann. Und das kann man natürlich noch viel weiter denken, sei es Pumpkraftwerke etc. Und da, glaube ich, wird man, das sind dann sehr viele und komplexe Themen, und da wird man auch dann Energie, um die Energie dann zu verteilen, und da wird man auch viel Technologie brauchen, um das Ganze dann bestmöglich auch nutzen zu können. Das ist für mich auch so ein Beispiel, wo man sagt, da gibt es für uns noch viel zu tun. Und für uns meine ich jetzt nicht nur für die MSG, sondern auch für uns in Deutschland noch viel zu tun.
Diese Beispiele, die wir jetzt diskutiert haben, wie Smart City, wie Energiethemen und ähnliche, die zeigen natürlich, dass Plattformen und Ökosysteme mittlerweile wichtig sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Plattformen und Ökosysteme eine steigende Bedeutung in der Zukunft bekommen werden. Für MSG ist das natürlich auch eine große Chance, weil wir als Unternehmen immer schon in vertikalen Märkten so strukturiert waren und mit diesen Lösungen, mit Plattformen, Ökosystemen ist ja oft das vertikale Zusammenwirken, das horizontale Zusammenwirken von diesen Kompetenzen ganz besonders gefragt. Und da haben wir als MSG gute Voraussetzungen, die wir auch entsprechend nutzen sollten, um diesem Claim wie Create Ecosystems for Enabling a Better Life auch entsprechend gerecht zu werden.
Lass uns nochmal den Blick auch jetzt nochmal vorauswerfen und die Frage, ja, wie führt man denn so ein Unternehmen wie jetzt eures auch in die Zukunft vor dem Hintergrund eben dieses rasanten Wandels, den wir da erleben? Und wer sich gerade mit KI ist jetzt mehrfach gefallen, mit dem Thema beschäftigt und den Beispiele sieht, dem gehen oftmals dann doch die Augen auf. Und wenn man dann noch über Super-KIs und Superintelligenzen spricht, fragt man sich auch, mein Gott, wo geht das denn alles hin? Lasst uns mal so ein bisschen nochmal überlegen oder sprechen drüber, wie verändert ihr euch, wie schaut ihr, dass ihr euer Unternehmen in die Zukunft tragt, und wie wird sich das gegenüber heute vielleicht auch noch verändern?
Ich denke, was man schon klar sagen kann, ist, die Veränderungsgeschwindigkeit in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Auf der einen Seite kann man das als Herausforderung sehen. Das ist natürlich für alle eine Herausforderung, aber ich denke, es ist auch eine große Chance. Denn gerade wir haben es gerade gehört, wir haben gewisse Aufstellungen, sei es die Branchenorientierung, wenn wir in Richtung Ökosysteme denken, wo wir schon gut positioniert sind und wo wir natürlich unsere Stärken einbringen können. Und am Ende ist es so, immer wenn technologischer Fortschritt und Veränderung kommt, dann gibt es natürlich für ein IT-Haus wie uns auch was zu tun, sowohl auf der Beratungsseite als auch auf der Umsetzungsseite. Von dem her sehe ich diese Veränderungsgeschwindigkeit für uns stärker als Chance, denn als Risiko. Was man vielleicht auch noch sagen muss, die Frage bekommt man oft, wir haben vorher über Arbeitsplatz, Wegfall durch KI und so weiter. Man muss auch sehen, da wird sich auch nicht alles bewahrheiten, wenn man sich mit den KI-Themen beschäftigt, und das tun wir sehr intensiv, dann sind da wahnsinnige Effizienzsprünge drin. Das ist toll und das ist wichtig. Dann wird man aber auch sehen, dass KI nicht jedes Problem lösen kann. Ich bin schon fest davon überzeugt, dass Tätigkeiten, die vielleicht ohnehin redundant sind, dass die besser beschleunigt werden. Das heißt, der Mitarbeiter morgen macht vielleicht ein bisschen andere Arbeit als heute. Der macht einfach, sagen wir mal, Tätigkeiten wie Dokumentation, wo man jetzt, würde ich mal sagen, nicht so viel Kompetenz an jeder Stelle dann immer braucht, die einfach redundant sind, und nicht so viel Bewertungsfähigkeit, die werden dann abgenommen, und dann bleibt eben auch mehr Zeit, um dann wirklich die anderen Themen lösen zu können. Von dem her verändert sich da schon ein bisschen die Jobanforderungen. Aber ich glaube nicht, dass insbesondere in der IT dann Jobs wegfallen oder flächendeckend wegfallen und man das gar nicht mehr braucht, weil die KI alles lösen kann. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt. Man muss eben genau verstehen, wo wird in Zukunft so stark automatisiert, dass wir da nicht mehr helfen müssen, und wo entstehen vielleicht auch neue Felder, die dann wieder Beratungsbedarfe etc. hebt. Von dem her bin ich fest davon der Überzeugung, dass es auch weiterhin menschliche Fähigkeiten braucht, trotz KI. Und da wird auch immer, sehe ich auch immer große Chancen für IT-Beratungshäuser wie uns. Sich nicht damit zu beschäftigen, ist keine Option. Man muss sich damit beschäftigen, aber eben auch differenziert beschäftigen und genau abwägen, was macht Sinn. Jetzt gar nicht nur aus Wertesicht, vielleicht auch ökonomisch. Nicht jedes Problem macht Sinn, gleich mit einer KI zu erschlagen. Da gibt es vielleicht auch einfachere und billigere oder effizientere Möglichkeiten. Also was macht Sinn? aus ökonomischen, aber auch aus ethischen Aspekten. Das muss man natürlich ein bisschen differenzieren, aber dann ist es ganz wichtig, dass wir uns mit den Themen beschäftigen und dann ist es durchaus Chance. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen ausholt und schaut, wo wir in Deutschland uns befinden, auch demografische Themen, dann kann es durchaus auch eine Chance sein, unser Demografieproblem ein Stück weit dann anzugehen. Also ich glaube, auch da bietet Technologie viele Chancen, um auch Themen, die im Moment als Probleme gesehen werden, dann nach vorne positiv hinzubekommen und dann auch zu lösen.
Ich glaube, Veränderung hat es in den 44 Jahren, wo die MSG zugange ist, immer gegeben. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Veränderungsgeschwindigkeit hat deutlich zugenommen. Sie ist heute so hoch, wie sie noch nie war in 44 Jahren. Ich bin der Überzeugung, sie wird nicht langsamer werden, sie wird eher noch höher werden. Es gibt einige Megathemen. Ich nehme nur noch mal den strapazierten und überstrapazierten Begriff KI in den Mund. KI wird dafür sorgen, dass es eine unverändert hohe Veränderungsgeschwindigkeit gibt. Und die Herausforderung ist natürlich immer die, Veränderung fordert, Veränderung bietet aber Chancen. Und entscheidend ist immer, dass man die Chancen, die durch Veränderung kommen, dass man die bestmöglich nutzt und auch versucht, sich, die Kolleginnen, die Kollegen, das Unternehmen ein Stück so zu transformieren, dass man aus den Chancen profitiert und dass man sie nicht als Probleme betrachtet.
Also im Grunde war das ja schon fast ein perfekter Abbinder. Ich möchte aber trotzdem nochmal die Chance nutzen, erstmal Danke zu sagen für eure Einblicke und versuche mal so ein kleines Summary zu machen. Also ich glaube, für mich ist klar rausgekommen, es hat sich in der Zeit vieles verändert, aber die Grundfeste und die Grundwerte, die sind im Grunde auch immer gleich geblieben bei euch und waren auch so eine Art Fundament für die Entwicklung eures Unternehmens, für die Arbeit mit euren Menschen, mit den Leuten, die hinter den Produkten stehen. Natürlich verändert sich enorm vieles, auch im globalen Wettbewerb. Und ganz spannend ist für mich hängen geblieben auch, dass ihr sagt, gerade das ist eine echte Chance und ein Differenzierungsfaktor ist auch IT und KI generell, wenn man das richtig lebt in einem entsprechend eingeordneten Wertesystem und einem Wirtschaftsraum hier in Europa mit Regulierung, mit Vorteilen, mit Herausforderungen auf der anderen Seite. Aber ich glaube, ihr blickt beide sehr positiv auf das ganze Thema und das ist auch richtig so. Ihr seid hier Unternehmer, Macher, die in dem Bereich, glaube ich, Sachen entwickeln, Projekte entwickeln mit Unternehmen, mit Organisationen. Für mich war es eine total spannende Reise über 44 Jahre und vielleicht noch 44 Jahre voraus. Und ich sage erstmal vielen Dank und würde aber gerne das noch offen lassen, wenn ihr noch Ergänzungen habt, gerne nochmal euch zu Wort kommen lassen. Ja.
Ja, ich würde vielleicht noch einen Satz von meiner Seite dazu sagen. Die MSG hat sich natürlich in diesen 44 Jahren stark entwickelt. Umgekehrt waren Ethik und Werte bei der MSG immer wichtig, sind immer im Mittelpunkt gestanden. Zunächst eher informell, mit steigender Größe dann auch ein Stück formell, sukzessive mehr formalisiert. Heute haben wir ein ausgeprägtes Wertesystem mit einem ausgeprägten Wertekompass. Sollte uns helfen, im Miteinander, im Erfolg als Unternehmen, im Erfolg im Markt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass in Zukunft die Bedeutung eher noch wachsen wird. Dass man aber auch hier sagt, wenn man das sauber lebt, dann kann es durchaus weiterhin ein positives Differenzierungsmerkmal sein, so wie es in der Vergangenheit bei MSG gewesen ist.
Dem kann ich nur beipflichten. Es war ein Differenzierungsmerkmal, hat uns auch erfolgreich gemacht und aus meiner Sicht wird es auch weiterhin eins bleiben. Wir haben ja auch den Unterschied als nicht börsennotiertes Unternehmen, nicht irgendwie in Private Equity Händen, glaube ich, agiert man auch nochmal ein bisschen anders. Da ist vielleicht das Thema Werte nochmal ein bisschen wichtiger, wenn man es dann in den Spannungsfeld zu Fremdaktionären, Profitabilitätsthemen etc. setzt. Von dem her sind wir da ein bisschen anders, wollen das auch sein und wollen uns da auch weiterhin darüber differenzieren, für unsere Mitarbeiter eben Mehrwerte schaffen und uns auch vor allem gegenüber Wettbewerber noch ein bisschen anders aufstellen und den Kunden vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch anderes oder mehr bieten zu können, als vielleicht der ein oder andere Wettbewerber kann. Von dem her unterstütze ich das und würde ganz klar sagen, das Thema bleibt für uns ein Differenzierungsfaktor auch in den nächsten Jahren, da bin ich ganz sicher.
Dann sage ich dank euch, spannende Reise und ich glaube, die Reise ist noch längst nicht beendet, sondern wird noch viel spannender. Danke euch.
Ja, vielen Dank auch an dich.
Vielen Dank, Lukas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.